Wasserstoff war dieses Jahr ein heiß diskutiertes Element für unsere Energiewende. Denn wenn wir unsere CO2-Emissionen runterschrauben wollen, und zwar schnell, werden wir in einigen Bereichen der industriellen Produktion, vielleicht auch im Schwerlastverkehr, in der Luft- oder Schifffahrt, nicht darum herumkommen, Wasserstoff einzusetzen. Und dieses Jahr ist auf der politischen Bühne in Sachen Wasserstoff doch einiges passiert. Die Kraftwerksstrategie, die Importstrategie für Wasserstoff, die Eckpunkte der Carbon-Management-Strategie. Auch das Wasserstoffkernnetz ist konkreter geworden und es gibt Fördermittel für bestimmte Projekte. Gleichzeitig hört man aber, der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft gehe nur schleppend voran. Zum Jahresende schauen wir deshalb zurück und nach vorn. Welche Fortschritte gab es dieses Jahr konkret und wie geht es 2025 weiter? Das bespreche ich in der neuen Folge unseres Podcasts Energieschub mit unserem TÜV Nord Energieexperten Silvio Konrad. Mein Name ist Annika Burchardt. Silvio, wo stehen wir denn heute am Ende von 2024? Wie ist denn aus deiner Sicht die wirtschaftliche Stimmung in Sachen Wasserstoff und was haben die politischen Entscheidungen der letzten Monate bewirkt?
Ja, zunächst mal Annika, einen herzlichen Adventsgruß aus Hamburg. Ich freue mich ganz besonders, dass wir doch noch geschafft haben, diese Jahresendepisode reinzuschieben. Mittlerweile die 16. Folge vom Podcast Energieschub. Allein in diesem Jahr, nur kurz zur Erinnerung, haben wir 6 Folgen gemacht und das nochmal ein bisschen in der Rückschau jetzt auch komprimiert darzustellen, freue ich mich ganz besonders, dass wir das gemeinsam machen können. Zu deiner ganz konkreten Frage. Die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und in Europa hat im Jahr 2024 aus meiner Sicht sehr entscheidende Impulse erhalten, aber natürlich auch ganz klar neue Herausforderungen offenbart. Wir haben auf der einen Seite ambitionierte politische Weichenstellung und wachsenden technologischen Fortschritt. Aber das Tempo bleibt hinter den Erwartungen vieler Branchenakteure noch zurück. Und wenn wir uns die wirtschaftliche Stimmung mal anschauen, dann haben wir da einen ambivalenten Mix aus Optimismus und Frustration. Einerseits rücken konkrete Projekte und Strategien näher an die Umsetzung. Andererseits haben wir leider immer noch Bürokratie, die behindert. Wir haben Finanzierungslücken, wir haben Infrastrukturengpässe und damit nicht den dynamischen Fortschritt, den wir uns wünschen. Und gerade die aktuelle angespannte wirtschaftliche Lage führt dazu, dass das Thema Dekarbonisierung bei vielen der Unternehmen nicht mehr ganz oben auf der Agenda steht. Das höre ich täglich im Gespräch mit Kunden. Da gibt es angemeldete Bedarfe nach erneuerbarem Wasserstoff, die werden auf der Zeitachse weiter nach hinten geschoben oder die werden sogar abgemeldet. Das ist eine wirklich große Herausforderung für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen und Monate. Wir müssen die Nachfrage und das Angebot von Wasserstoff in Einklang bringen. Aber auch eins muss ich sagen, in diesem Jahr, in 2024, ist definitiv eines passiert. Die politischen Rahmenbedingungen für den Wasserstoff, die haben sich spürbar konkretisiert.
Dann schauen wir uns doch genau diese politischen Rahmenbedingungen einmal genauer an. Anfang dieses Jahres wurde die Kraftwerksstrategie als entscheidende Grundlage für den Einsatz von Wasserstoff in der Energieerzeugung geschaffen. Welche Herausforderungen siehst du denn da bei der Umsetzung dieser Strategie, vor allen Dingen, wenn wir an die Versorgung mit Wasserstoff denken?
Ich gebe dir absolut recht. Die neue Kraftwerksstrategie oder die Kraftwerksstrategie ist eine entscheidende Grundlage, um dem Einsatz von Wasserstoff in der Energieerzeugung Raum zu geben, es wirklich zu fördern. Ziel wird es sein, die fossilen Kraftwerke, die mit Erdgas oder anderen Energieträgern befeuert werden, schrittweise zu ersetzen oder umzurüsten und dabei dem Wasserstoff künftig eine zentrale Rolle als emissionsfreier Brennstoff zu geben. Allerdings hapert es, das sehen wir an einer Vielzahl von den Projekten, noch an der unklaren Versorgungsstrategie für den Wasserstoff. Der steht nicht als Erneuerbarer in ausreichender Menge zur Verfügung und das bremst natürlich den Hochlauf im Energiemarkt.
Mhm. Wo du auch gerade sagst, wo soll der denn herkommen, die Versorgungsstrategie? Dazu passt ja dann auch, dass im Juli Deutschland eine nationale Importstrategie für Wasserstoff verabschiedet hatte. Wie hat uns das denn weitergebracht und wo hakt es da vielleicht noch?
Wir sehen perspektivisch eine wirklich steigende Nachfrage und um die zu decken, brauchen wir diese Importstrategie. Das hat lange gedauert. Da konnten wir von TÜV Nord auch unseren Beitrag dazu leisten, die mit zu entwickeln. Deutschland hat im zurückliegenden Jahr neue Partnerschaften mit Ländern wie Ägypten und Australien geschlossen. Darüber haben wir in einer der früheren Folgen auch schon berichtet. Und hinzugekommen sind die Vereinigten Arabischen Emirate und Namibia in diesem Jahr. Erste Lieferungen sind jetzt für 25 und 26 angekündigt. Doch bis der Wasserstoff wirklich in der relevanten Breite, in den relevanten Mengen angeboten und nachgefragt wird, da bleibt die Realität, nämlich unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Deswegen gibt es viele Kritiker im Markt, die bemängeln, dass die Infrastruktur wie Häfen und Pipelines, trotz der LNG-Terminals, die H2-ready sind, trotz dem Wasserstoffkernnetz nicht schnell genug ausgebaut wird.
Besonders interessant fand ich dieses Jahr auch, dass es Bewegung gab beim Thema Carbon Management. Dabei geht es ja darum, dass die CO2-Emissionen entweder aufgefangen und dann weiterverwendet oder dauerhaft gespeichert werden. Die Bundesregierung hat dazu Eckpunkte ihrer geplanten Strategie vorgestellt. Was waren denn dabei aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
Es war gut. Sie war für 2024 geplant. Sie ist leider immer noch nicht veröffentlicht, die Carbon Management Strategie der Bundesregierung. Die soll die Weichen stellen für einen systematischen Umgang mit CO2-Emissionen. Insbesondere bei den energieintensiven, in der Stahl-, in der Chemie-, in der Zementindustrie. Da werden die Pilotprojekte vorangetrieben, die auf den Einsatz von Wasserstoff und diese Carbon Capture Technologien setzen. Und die Erkenntnis, dass es nicht ganz so schnell mit dem erneuerbaren grünen Wasserstoff in ausreichenden Mengen gehen wird, hatten wir eben schon erwähnt, die rückt natürlich das Thema Technologieoffenheit und Farboffenheit beim Umgang mit Wasserstoff und seinen Derivaten stark in den Fokus. Und das hat die Diskussion in 24 geprägt. Warum nehmen wir nicht den blauen Wasserstoff oder den blauen Ammoniak, der durch Gasreformierung hergestellt wird? Der kann auch nachhaltig sein, wenn die dabei entstehenden CO2-Emissionen aufgefangen, dem Kohlenstoffkreislauf zugeführt oder auch dauerhaft verpresst werden. In dem ersten Fall, da spricht man von CCU, Carbon Capture and Utilization. Die dauerhafte Speicherung wiederum von CO2 in Kavernen oder auch in entleerten Gasvorkommen unter der Nordsee nennt man dann CCS. Und das steht für Carbon Capture and Storage. Ich glaube, darüber hatten wir in einer der früheren Folgen auch schon berichtet. Oder auch darüber, dass TÜV Nord sich seit geraumer Zeit diesem Themenkomplex widmet, gemeinsam mit den Technologen, gemeinsam mit dem Kunden und dabei hilft, Carbon Capture Mechanismen, Technologie und Märkte bei deren Hochlauf zu unterstützen.
Im Zuge der Carbon-Management-Strategie sollte ja auch das Kohlendioxid-Speichergesetz angepasst werden. Worum geht es dabei genau?
Ja, dieses Gesetz stammt ja aus dem Jahr 2012. Die Überarbeitung des Gesetzes hat das Ziel, die politischen und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen neu zu regeln und damit auch zu definieren, inwieweit CCS, CCU, aber auch der Transport von Kohlendioxid, weil das ist ein wichtiges fehlendes Element, innerhalb von Deutschland möglich ist. Wenn man sich mal in Europa umschaut, in Skandinavien gibt es andere Länder wie Norwegen, die sind hier schon viel, viel weiter, praktizieren seit Jahren aktiv Dekarbonisierung mit solchen Technologien. In Deutschland soll durch die Anpassung des Gesetzes es den Unternehmen erlaubt werden, erstmals CO2 in geologischen Formationen, zum Beispiel unter der deutschen Nordsee, zu speichern. Damit bricht Deutschland mit seiner bisherigen Zurückhaltung, dem quasi Verbot, wie er in dem bestehenden Gesetz dokumentiert ist, gegenüber diesen Carbon Capture und Storage Technologien. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz klare Öffnung gegenüber einem Instrument, das international bereits als wichtiger Baustein für die Dekarbonisierung genutzt wird. Wenn ich mir das Gesetz anschaue, die Kernpunkte, dann sind hier ein paar Aspekte hervorzuheben. Einerseits die Erlaubnis für Offshore-CO2-Speicherung. Da gibt es ganz strenge Genehmigungs- und Überwachungsregeln. Diese CCS-Projekte, die müssen strikte Auflagen erfüllen in Bezug auf Sicherheit, Umweltverträglichkeit und langfristige Überwachung, um natürlich ganz klar das Risiko von Leckagen oder Schäden zu minimieren. Außerdem ist zu erwarten, dass das Gesetz eng mit den Regularien in der Europäischen Union abgestimmt wird, damit wir nicht nur national dieses Thema vorantreiben, sondern es Deutschland auch ganz klar ermöglichen, Teil eines wachsenden europäischen CCS-Netzwerkes zu werden.
Und in Anbetracht der politischen Lage in Deutschland, was meinst du, werden die Eckpunkte für Carbon Management und das Kohlendioxid-Speichergesetz denn so eigentlich verabschiedet oder wird das Thema unter einer neuen Bundesregierung möglicherweise völlig neu aufgerollt?
Ich weiß zwar vieles und bin Energieexperte bei TÜV Nord, aber die Glaskugel, die habe ich nicht, die uns die Antwort auf die Frage gibt. Deswegen, ob Carbon Management Strategie und im gleichen Zug die Anpassung dieses Kohlenstoffspeichergesetzes, das zukünftig übrigens Kohlendioxid-Speicherungs- und Transportgesetz heißen wird, noch von dieser amtierenden Regierung verabschiedet wird, das wage ich ehrlich zu bezweifeln. Da gab es in der letzten Anhörung Mitte November noch viele offene Fragen und Diskussionen. Zunächst sollte es ja auch den Entwurf dieser Carbon-Management-Strategie geben, aber dieser liegt bis heute noch nicht offiziell vor. Und inwieweit der dann den Eckpunkten aus dem Sommerpapier entspricht, das ist noch unklar. Aber eins kann man mit Sicherheit sagen, es wird dabei bleiben, dass CCS und CCU wichtige Themen sein werden. Das Gesetz wird sicher so weit angepasst, dass beides möglich sein wird. Ich denke, da besteht auch Konsens bei den politischen und anderen Akteuren. Und vor allem, dass dann auch der Transport von CO2 überhaupt erst in Deutschland möglich sein wird. Wenn also die Carbon-Management-Strategie und die Gesetzanpassung, die notwendige, jetzt nicht kommen, und die neue Regierung nach Koalitionsbildung darüber erst beraten muss, dann wird es sicherlich dauern. Denn da gibt es wieder Meinungen und Anforderungen, die muss man übereinander bringen. Die gehen heute noch ein Stück auseinander, da muss ein Kompromiss gefasst werden. Aber wie der aussehen wird, welche Parteien dann daran beteiligt sein werden, das ist heute noch völlig unklar. Es bleibt also zunächst dann doch weiter nur der Blick in die Glaskugel. Und für mich als positiv denkenden Mensch der Optimismus, dass nicht nur die aktuelle, sondern auch die zukünftige Regierung verstehen, dass wir bei diesem Thema nicht länger warten können. Mit dem aktuellen Gesetz aus 2012 und ohne eine klare neue Richtungsvorgabe durch diese Strategie wird in der Wirtschaft nichts passieren.
Etwas anderes ist tatsächlich konkreter geworden, nämlich die Pläne für das nationale Wasserstoffkernnetz. Welche Fortschritte wurden denn dort erzielt und was für Herausforderungen gibt es noch bei der Umsetzung?
Wichtiges Thema, hat lange gedauert, war ein zäher Prozess, aber am Ende des Tages haben sich die Akteure geeinigt. Im Oktober, da hat die Bundesnetzagentur das von den FNBs, von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgeschlagene Wasserstoffkernnetz mit wenigen Änderungen, aber im Grundsatz genehmigt. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, bis 2030 zentrale Industriezentren mit der Wasserstoffversorgung miteinander zu verbinden. Erste Bauprojekte haben begonnen. Unsere Kunden haben sich darauf vorbereitet. Da sind jetzt die Leinen gelöst worden. Aber wir sehen natürlich weiterhin den schleppenden Planungs-, teilweise auch Genehmigungsprozess, der einige der Vorhaben noch verzögert. Deswegen fordert die Industrie weiterhin schnelle umsetzbare Lösungen, denn alle wissen ganz genau, ohne ein funktionierendes Netz, ohne die Möglichkeit, den Wasserstoff von A nach B zu bringen, werden viele der Anwendungsprojekte, viele Investitionen möglicherweise ungenutzt bleiben.
An anderer Stelle ging es aber tatsächlich los mit Investitionen, denn bei einigen Wasserstoffprojekten wurden konkrete Fördermittel freigegeben. Aber was hat das bisher eigentlich gebracht und welche Hürden gibt es noch in Sachen Fördermittel?
Ja, 2024 war die Zeit für Habeck, diese Vorhaben endlich mit der notwendigen Förderung auszustatten. Das waren mehr als 2 Dutzend, die entsprechenden Urkunden bekommen haben. Das war die zweite Welle der sogenannten IPCEI-Förderung, die da beschlossen wurde. IPCEI steht für Important Projects of Common European Interest, also wichtige Projekte, die von gemeinsamem europäischen Interesse sind, die deswegen auch nicht den strengen Beihilfekriterien unterliegen. Darunter fallen Projekte, die sich dem Ausbau von Elektrolysekapazitäten widmen, dem Kernnetz, den Speicherlösungen nicht zu vergessen, den Industrieanwendungen und natürlich auch den Innovationszentren. Allerdings, und das ist wieder der Blick in die Realität, sind viele der Projekte heute in der Planungsphase. Und aus unserer Sicht, nach unserer Kenntnis, ist ein erheblicher Teil der Fördergelder aufgrund von bürokratischen Hürden auch noch nicht abgerufen worden. Es gibt andere Fördertöpfe, wie zum Beispiel im Mobilitätsbereich. Der eine oder andere erinnert sich, da gab es im Verkehrsministerium viel, viel Aufregung Anfang und Mitte des Jahres. Die wurden quasi auf Eis gelegt und haben diesen Innovationstrieb, den Innovationsdrang quasi zum Erliegen gebracht. Nochmal zurück, die aktuelle wirtschaftliche, politische Situation in Deutschland, die ist allen bekannt. Und wir wissen, die anstehenden Neuwahlen, die werden sicherlich noch einige Zeit brauchen. Meine Einschätzung deshalb, bis Mitte 2025 werden wir hier keine deutliche Trendwende erkennen. Und das schadet dem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland aus meiner Sicht empfindlich.
Wo wir jetzt schon einige Themen uns angeschaut haben, wie ist denn dein Fazit mit Blick auf 2024, Silvio?
Ja, ich meine, du hast gesehen, wir haben die verschiedenen Aspekte mal angesprochen. Das ist ein ganz schöner Batzen, der hier vorangebracht wurde. Wir sind im Jahr 5 nach der Veröffentlichung der nationalen Wasserstoffstrategie 2020. Das heißt, der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft im Jahr 2024, das ist ein Jahr der politischen Fortschritte, aber auch ganz klar der wirtschaftlichen Ernüchterung. Viele Akteure loben die strategische Ausrichtung, die Arbeit, die die Bundesregierung, das Bundeswirtschaftsministerium hier gebracht hat, aber kritisieren immer noch den langsamen Übergang von der Planung zur Umsetzung, vom Reden zum Machen, vom Konzept zum konkreten Projekt. Und ohne eine deutliche Beschleunigung der Bereitstellung dessen, was ich eben erwähnt habe, von Infrastruktur und Wasserstoffmengen, klarer Abgleich von Angebot und Nachfrage, droht der Prozess aus meiner Sicht ins Stocken zu geraten.
Dann gucken wir doch mal nach vorne. Was muss denn nächstes Jahr passieren, damit der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft gelingt? Welche politischen Maßnahmen und regulatorischen Rahmenbedingungen sind denn beispielsweise notwendig?
2025 wird entscheidend sein. Wir müssen die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und in Europa voranbringen. Wir müssen von der Planung in die Umsetzung gehen. Politische Entscheidungen, unternehmerische Initiativen, Fortschritte bei der Infrastruktur, Fortschritte bei der Technologie müssen wirklich ineinandergreifen, um den Übergang zu dieser notwendigen wasserstoffbasierten Energie und Industrielandschaft zu beschleunigen. Und wenn wir eben gesagt haben, wir waren im Jahr 5, 2024, dann sind wir jetzt im Jahr 2025 beim Jahr 6. Und deswegen will ich mal ein paar politische Maßnahmen und regulatorische Rahmenbedingungen anreißen und bei der Einordnung helfen. Erstens geht es da aus meiner Sicht um schnellere Genehmigungsverfahren. Diese langwierigen Prozesse bleiben die zentrale Hürde. Wir brauchen vereinfachte, beschleunigte Verfahren für den Bau von Pipelines, für die Importterminals, für die Elektrolyseure. Die sind dringend erforderlich und da müssen Bund und Länder ihre Abstimmungsprozesse auch straffen. Zweitens, wir brauchen verbindliche Ausbauziele für die Elektrolyseurkapazitäten und für die Infrastruktur des Wasserstoffkernnetzes müssen die definiert werden. Da müssen auch konkrete Verantwortlichkeiten, Maßnahmen und Fristen unterlegt werden. Das bringt dann die dringend benötigte Planungssicherheit zwischen den Akteuren auf der Anbieter- und auf der Nachfrageseite. Drittens. Noch stärkere Marktanreize müssen geschaffen werden. Durch eine CO2-Bepreisung und durch eine gezielte Subventionierung von wasserstoffbasierten Produkten, ich sage nur Stichwort grüner Stahl, müssen jetzt wirklich wirtschaftliche Anreize für Leitmärkte geschaffen werden, auf Wasserstoff umzusteigen. Viertens, Zertifizierung, Herkunftsnachweise. Auch ein Thema, was wir im Podcast schon behandelt haben. Wir brauchen deutliche Fortschritte und zwar im Sinne eines einheitlichen europäischen Systems für Wasserstoffzertifikate, also für diese Herkunftsnachweise für grünen oder was auch immer anderen Wasserstoff. Das muss etabliert werden und es muss digitalisiert werden. Nur so kann man sicherstellen, dass Unternehmen, dass die Akteure im Markt Transparenz haben und Glaubwürdigkeit haben, wenn sie dieses Produkt handeln. Fünfter Punkt, der Import muss weiter gefördert werden. Wir haben die Importstrategie, aber die muss jetzt mit Investitionen in die erforderliche Infrastruktur, in die Terminals, in die Speicher, bitte die Schiffe nicht vergessen, das muss hinterlegt werden. Gleichzeitig brauchen wir eine Diversifizierung der Lieferländer, das muss weiter vorangetrieben werden, um geopolitische Risiken zu minimieren. Und last but not least, der sechste Punkt, wir brauchen eine Deregulierung der Wasserstofferzeugung. Viele Marktakteure wiederholen es. Wir haben komplizierte Regulierungen wie die Renewables Energy Directive oder das Bundesemissionsschutzgesetz oder Verordnung jetzt in der 37. Fassung. Das sind große Hemmnisse beim Hochlauf der Wasserstoffproduktion, weil sie fokussieren ausschließlich auf grünen, erneuerbaren Wasserstoff. Sie bringen ein ganz enges Korsett an diese Thematik ran. Wir brauchen für die Übergangszeit blauen und möglicherweise auch türkisen Wasserstoff, also aus Dampfreduzierung oder Methanpyrolyse von Erdgas gewonnenen Wasserstoff. Auch der muss eine Rolle spielen dürfen. Das ist eine Position, die neben uns von der TÜV Nord-Gruppe auch viele, viele Marktteilnehmer fordern und dafür eintreten.
Und natürlich hilft es auch nicht, nur Forderungen an die Politik zu stellen. Auch die Wirtschaft kann ja ihren Teil beitragen. Welche wirtschaftlichen und industriellen Initiativen sind denn aus deiner Sicht entscheidend, um die Wasserstoffwirtschaft 2025 voranzubringen?
Die Wirtschaft muss handeln, aber die Wirtschaft muss auch gefördert werden. Das ist in der Phase dieses Markthochlaufes wichtig. Unternehmen müssen jetzt die Pilotprojekte zügig in größere Anwendung überführen. Ich habe es schon gesagt, das erfordert klare Anreize und Unterstützung in dieser Übergangsphase von der Innovation zum Markt. Wir sehen es besonders in der Stahlindustrie, Salzgitter als ein Beispiel zu erwähnen, bei der Chemie, aber auch in der Energiebranche. Da sollen Leuchtturmprojekte sichtbar Fortschritte machen. Wir brauchen eine Skalierung der Wasserstoffproduktion, insbesondere durch Großanlagen. Denn das ist entscheidend, um die Kosten zu senken. Und ich bin der Meinung, da können Kooperationen zwischen Industrie- und Energieerzeugern eine wichtige Rolle spielen. Unternehmen sollen überhaupt verstärkt Kooperationen eingehen, um diese gesamte Lieferkette im Wasserstoff vom Elektrolyseur über den Speicher bis zum Endverbraucher wirklich effizienter zu gestalten. Gemeinsame Standards und Technologien sind entscheidend, um diese Skaleneffekte zu nutzen. Das sind die Dinge, die ich als wichtig sehe.
Und wenn wir uns die Infrastruktur anschauen, was sind denn dort die wichtigsten Fortschritte, die 2025 erreicht werden müssen, um die Wasserstoffwirtschaft zu unterstützen?
Ohne Infrastruktur geht nichts. Wir brauchen einen schnelleren Ausbau des Wasserstoffkernnetzes. Der ist jetzt genehmigt, die Planungen sind da, die Genehmigung muss schneller vorangehen. Wir müssen da deutlich an Fahrt gewinnen, denn ohne diese Infrastruktur, ohne die Verbindung der Importpunkte und der Verbrauchspunkte werden viele der industriellen Anwendungen unrealisierbar. Wir brauchen aber auch die erneuerbaren Energien. Die müssen noch stärker integriert werden in dieses Konzept des Markthochlaufes. Der lokal hergestellte Wasserstoff, immerhin ca. 30% des Gesamtbedarfs, der aus den Studien resultiert, der soll vor allem aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Da ist der parallele Ausbau natürlich von Wind, Onshore und Offshore und auch der Solaranlagen in Deutschland unabdingbar. Wir brauchen aber auch innovative Ansätze wie Hybridkraftwerke und eine saisonale Speicherung. Überhaupt Speicherung, effiziente Speicherlösungen sind essentiell. Wir brauchen Fortschritte bei der Speicherung von Wasserstoff in Kavernen oder in Flüssigwasserstoffsystemen. Das ist notwendig, um saisonale Schwankungen auszugleichen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Und nicht zu vergessen, mit der technologischen Weiterentwicklung müssen natürlich auch die MitarbeiterInnen befähigt werden, Schritt zu halten.
Genau, das Thema Fachkräfte. Wenn wir die ambitionierten Ausbauziele erreichen wollen, sind gut ausgebildete Fachkräfte notwendig. Das gilt für diesen Markt wie auch für andere Märkte im Bereich der Erneuerbaren. 2025 und die Zeit danach braucht also auch einen Fokus nicht nur auf Technologie, Infrastruktur und Import, sondern auch auf Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme für Wasserstofftechnologien.
Silvio, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, was sind denn die entscheidenden Schritte, die im kommenden Jahr unternommen werden müssen?
2024, das war ganz klar das Jahr, in dem die politischen Rahmenbedingungen konkretisiert werden konnten. 2025 muss jetzt das Jahr werden, in dem Visionen und Strategien in Realität umgesetzt werden. Wir brauchen in Deutschland und in Europa, wo wir die strategischen Grundlagen geschaffen haben, einen ganz klaren Schub, um die Prozesse zu beschleunigen, Investitionen in greifbare Ergebnisse umzuwandeln und ein funktionierendes Ökosystem rund um den Wasserstoff aufzubauen. Und wenn ich 2020 bis 2024 als die eine Etappe gesehen habe, dann sehe ich das Jahr 2025 als die nächste Etappe bis 2030. Da brauchen wir einen Schulterschluss von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, um die Ziele dieser Wasserstoffwirtschaft zu erreichen und vor allem international, wo ja niemand schläft, den Anschluss nicht zu verlieren. Und diese notwendige Beschleunigung, da bin ich dann doch wieder ein bisschen skeptisch, ist allerdings aufgrund der aktuellen politischen Lage in Deutschland mit den anstehenden Neuwahlen mit einem Fragezeichen verbunden. Ich hoffe, dass die Akteure sich bewusst sind, was sie tun und dass sie einen klaren Fokus auf dieses Thema lenken müssen, damit wir hier weiter vorankommen.
Alles in allem freue ich mich aber, dass dieses Jahr doch Bewegung in den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft gekommen ist und sich zumindest die politischen Rahmenbedingungen konkretisiert haben. Schließlich bleibt es doch festzuhalten, wie du es eben auch gesagt hast, dass wir an dem Thema nicht mehr vorbeikommen, denn in einigen Bereichen wird es nur mit Wasserstoff gelingen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Silvio, vielen Dank, dass du diese vielen komplexen Entwicklungen nochmal auf das Wesentliche reduziert und eingeordnet hast. Wir bleiben im Gespräch.
Ja, Annika, auch danke dir nochmal für die spannenden Folgen, die wir dieses Jahr eingespielt haben. Ich glaube, wir haben weiterhin genügend Stoff für weitere Informationen, Einordnungen und Bewertungen in 2025 und darüber hinaus. Insofern an unsere Zuhörer der Wunsch, die Bitte, bleiben Sie weiter gespannt auf weitere Folgen vom Podcast Energieschub.